Leaders and Missions. Der Podcast für Visionäre, Gestalter und alle, die Wirtschaft, Gesellschaft und Innovation aktiv mitgestalten. Wir sprechen mit Menschen, die uns dadurch inspirieren, was sie auf den Weg bringen. Mit Macherinnen, Kreativen und Leadern, die durch ihre Visionen und Missionen den Wandel vorantreiben. Ich bin Carolina und heute spreche ich mit Maximilian Kleeschulte.
Wann braucht es Mut? Es braucht Mut, wenn ich Angst vor bestimmten Konsequenzen oder vor bestimmten Outcomes habe. Jetzt habe ich natürlich zwei Möglichkeiten, wie ich da dran gehen kann. Ich glaube, dass viele Unternehmer Angst davor hätten, alle Mitarbeiter zu beteiligen in allen Entscheidungsfindungen. Angst davor, entweder falsche Entscheidungen zu treffen, vielleicht Entscheidungen zu treffen, die sie persönlich nicht treffen würden. Oder aber natürlich vielleicht auch Angst davor haben, dass man gar keine Entscheidung mehr trifft, weil halt alle nachher nur noch wild diskutieren und keiner dann mehr sagt, jetzt machen wir das so. Jetzt habe ich natürlich zwei Möglichkeiten, wie ich damit umgehen kann. Unter der Prämisse, dass diese Angst da ist, bräuchte ich Mut, es zu implementieren. Ja, oder ich versuche halt natürlich daran zu arbeiten, eher darauf zu schauen und zu sehen, was die Mitarbeiter vielleicht jetzt schon gut machen. Beides Möglichkeiten. Ich glaube allerdings, am schnellsten geht es, wenn man einfach Mut hat und es versucht.
Hallo Max, herzlich willkommen hier bei mir im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
Hey Caro, ja, das Ganze kann ich nur zurückgeben. Freut mich sehr, dass wir jetzt tatsächlich nach dem ersten Meeting auf der Transform bei der Bitkom-Messe uns heute schon jetzt in dem Podcast austauschen können. Vielen Dank auch für die Einladung da zu dem Podcast. Ich habe ja eben schon ein bisschen was gehört von dir im Voraus zu den anderen Speakern, die mit dabei sind. Viele spannende Themen, die jetzt auch mit da sind. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Folgen, die jetzt noch released werden, die jetzt vorher schon rausgekommen sind. Vielen Dank da für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Was ist deine Mission?
Unsere Mission oder meine Mission, das ist was Spannendes. Also ich glaube, man muss es zweiteilig betrachten. Also vielleicht erstmal kurz noch so ein bisschen zu mir als Person. Ich selbst bin ja Jungunternehmer durch und durch. Ich habe tatsächlich das Unternehmen Scale Unit parallel zu meinem Abitur gegründet. Also für die Gewerbeanmeldung bin ich damals zu meinem Schulleiter gegangen. Ich habe darum gebeten, dass er mich da mal einen Tag freistellen kann, damit ich dann tatsächlich auch zum Gewerbeamt in Paderborn gehen kann, um zusammen mit meinem Bruder das Unternehmen zu gründen. Meine Vision ist in vielen Punkten aligned mit der Vision von Scale Unit, aber auch nochmal in ein, zwei Punkten etwas differenziert. Meine persönliche Vision ist es, ich mag es, Menschen zu befähigen, ich mag es, Menschen zusammenzubringen und ich mag es, zu sehen, welche tollen Effekte daraus kommen. Das ist ein Thema, das habe ich schon sehr früh gemerkt, was mich bewegt. Aber die Vision von Scale Unit, von dem Unternehmen, was ich jetzt ja vor 7 Jahren mit meinem Bruder gegründet habe, das baut eigentlich darauf auf und nimmt einen der zentralsten Bausteine, denn wir sind ja in der Rekrutierung unterwegs. Und das, was unsere Vision ist, ist, wir möchten Talente und ambitionierte Unternehmen so einfach, wie es nur eben geht, zusammenbringen. Das ist das, was wir tun. Und dafür setzen wir natürlich ganz viel künstliche Intelligenz in den Prozess ein, die sich jetzt innerhalb der letzten 7 Jahre aufgebaut hat, wo wir einen starken Prozess dafür gebaut haben, um eben genau das zu ermöglichen, Talente und Unternehmen einfach zusammenzubringen, damit die nachher ihre Vision Wirklichkeit werden lassen können. Das ist so die grundsätzliche Vision, die eigentlich nachher da dahinter ist.
Und wenn du sagst, Talente und Unternehmen einfach zusammenzubringen, was heißt das genau?
Jeder, der jetzt hier bei dem Podcast gerade mit zuhört oder auch du, wenn du jetzt gerade bei dem Podcast zuhörst, da weißt du ja, die Rekrutierung ist in vielen Punkten eigentlich ein ziemlich zäher Prozess. Ich muss als Kandidat erstmal rausfinden, was ist nachher eigentlich das passende Unternehmen für mich? Ich habe sehr starke Informationsasymmetrien. Ich als Unternehmen muss für mich erstmal definieren, wie sieht denn eigentlich die perfekte Person aus, die ich jetzt in meinem Unternehmen haben möchte. Das ist ein sehr, sehr, sehr langer und schwieriger Prozess. Und jetzt gibt es viele verschiedene Player in diesem Prozess, die mir dabei helfen, vielleicht da dem Ganzen näher zu kommen. Ich kann sagen, ich versuche eben, passende Menschen zu rekrutieren über Stellenbörsen. Ich kann sagen, ich versuche, passende Menschen zu rekrutieren über Headhunter, über andere Themen. Aber in einem Punkt, da sind sich viele einig. Ich habe in den letzten 7 Jahren mit etwas über 450 Personalleitern gesprochen. Und eine Sache zeigt sich, der wirklich ganz komfortable Weg, der ist irgendwo noch nicht da. Das, was wir im Kern tun und was wir von der Scale Unit tun, ist, wir haben einen Prozess entwickelt, der sowohl für den Personaler als aber auch für den Bewerber ganz einfach zu durchlaufen ist und ein Ergebnis liefert, für den Personaler deutlich mehr Bewerbung und für den Bewerber ein deutlich besseres Bewerbungserlebnis. Wir schaffen das durch einen WhatsApp-Chat, den wir tatsächlich unter anderem einsetzen. Eine eigene künstliche Intelligenz, die wir da entwickelt haben, die deutlich performanter ist als jede Karriereseite, deutlich spannender ist und auch deutlich interaktiver. Das ist so der Deckmantel, wo wir eigentlich unterwegs sind.
Könnt ihr diesen Value, diesen Mehrwert, Customer Value für eure Kunden, könnt ihr den tatsächlich berechnen oder habt ihr den mal berechnet?
Grundsätzlich den Value, den wir für unseren Kunden liefern, der ist sehr enorm. Denn wir helfen unseren Kunden dabei, die richtigen Einstellungen zu machen. Also brechen wir es runter, was tun wir nachher? Das ist jetzt ja, ich sage jetzt mal, auf einem sehr hohen Level gewesen, was eigentlich so der Background da ist. Wenn wir es jetzt aber mal runterbrechen, was wir tatsächlich tun, sind es im Kern für unsere Kunden zwei Sachen. Wir helfen denen, mehr Aufmerksamkeit bei potenziellen Bewerbern zu gewinnen, indem wir smarte Marketingkampagnen schalten, um mehr Bewerbung zu generieren für unsere Kunden. Und im zweiten Schritt haben wir eben dann einen deutlich einfacheren Bewerbungsprozess. Das Ergebnis für unseren Kunden ist erstmal deutlich mehr Bewerbung und zweitens, ich sehe sofort, welche Bewerbung nachher zu mir als Unternehmen passt, weil es nämlich eben durch unseren KI-Prozess nachher alle wichtigen Informationen auf einen Blick gibt, um das direkt einschätzen zu können. Der Mehrwert, den wir bieten, ist, dass unser Kunde die richtige Einstellung machen kann oder eine bessere Einstellung machen kann. Der Effekt dahinter ist natürlich enorm, weil es Unternehmenswachstum bei mir ermöglicht. Wenn ich rein auf die direkten Kennzahlen schaue, dann kann ich mir natürlich anschauen, welche Kosten habe ich eigentlich bei der Rekrutierung. Und wenn ich das jetzt vergleiche, beispielsweise mit einem Headhunter, schaffen wir es hier durch die KI tatsächlich eine Kostenersparnis von teilweise bis zu 70 oder 80% zu realisieren. Und das bei vielen spannenden Profilen, egal ob im Consulting, egal ob im Blue-Color-Bereich, White-Color-Bereich, in unterschiedlichen Themen, das ist das, was wir nachher dahinter realisieren, was wir danach erschaffen.
Ja. Echt massiv. Also jeder, der mal rekrutiert hat, der weiß ja, was das kostet, ja, und was es für Fehlerkosten vor allem produziert, wenn man nicht die richtige Person findet. Wenn sie quasi vor Beendigung der Probezeit wieder geht, dann fängt das ja alles wieder an. Dann ist man ja im Loop drin. Und da 70 bis 80% der Kosten einsparen, das ist schon massiv im Bereich Recruiting. Und arbeitet ihr dann Hand in Hand mit den Kunden oder bekommt ihr einfach ein Tool an die Hand und bekommt das dann intuitiv alleine hin oder wie funktioniert das?
Also im Wesentlichen ist für den Kunden, der für uns ja das mittelständische Unternehmen ist, mit dem wir in der Regel zusammenarbeiten, ist es eigentlich ein super einfacher Prozess. Das heißt also, der Kunde hat eine ähnliche Experience, wie ich das mit einem Headhunter tatsächlich auch hätte. Das heißt, gehen wir jetzt mal davon aus, wir haben jetzt einen Kunden, der sucht jetzt gerade eine wichtige Vertriebsposition, der hat jetzt einen wichtigen Key Account Manager, den er jetzt gerade für sich sucht. Der würde jetzt zu uns kommen, wir würden mit ihm über die Position sprechen, würden mit ihm auch nochmal ausarbeiten, was ist denn vielleicht wichtig für die Besetzung dieser Position, was sind die wichtigen Kernpunkte, die der Bewerber mitbringen soll. Und alles, was der Kunde dann nur noch machen muss, ist uns das Vertrauen zu schenken, dass wir die passenden Kandidaten gewinnen können. Wir im Hintergrund fangen dann an zu schauen, wo finden wir den passenden Kandidaten, wie können wir ihn erreichen, wie können wir ihn überzeugen und wie können wir ihn auch nachher ausfiltern, machen das alles automatisiert, schalten also konkret Werbekampagnen, generieren darüber mehr Bewerbung, haben dann einen Bewerbungsprozess, wo die KI schon mal vorfiltert, welcher Kandidat könnte interessant sein. Wir schauen selbst händisch nochmal drüber und übergeben nachher dann die fertigen Kandidaten an den Personaler. Und alles, was der nachher nur noch machen muss, ist mit dem die Einstellungsgespräch zu führen und nachher dann zu sagen, alles klar, das ist der richtige Fit, da haben wir das gleiche Verständnis gehabt. Also für ihn ist es ein sehr, sehr, sehr einfacher Prozess, ja.
Spannend. Gab es irgendwie, du sagst, ihr habt in der Schulzeit schon gegründet, was ich auch spannend finde. Da hat man ja noch nicht so viel mit so Bewerbungsprozessen zu tun oder so. Gab es irgendwie so ein gewisses Ereignis, wo du sagst, jetzt gründe ich? Also das passiert ja jetzt nicht so während der Schulzeit mal so von heute auf morgen so im Bereich Arbeitswelt und Workforce.
Also was man erstmal dazu sagen muss, ich war in der Schulzeit zu dem Zeitpunkt. Ich habe das ganze Unternehmen zusammen mit meinem Bruder gegründet. Der ist 7 Jahre älter. Der war zu dem Zeitpunkt tatsächlich fast am Ende seines Studiums. Ne? Das heißt also, da hat er mich wahrscheinlich auch in vielen Punkten so ein bisschen bewegt, danach mitzumachen. Und als wir vor 7 Jahren gegründet haben, sind wir tatsächlich noch nicht mit dem Fokus auf der Rekrutierung oder auf dem Bewerbungsprozess nachher gestartet, sondern wir kommen tatsächlich aus dem Bereich des Online-Marketings. Wir sind gestartet als Online-Marketing-Agentur, haben uns viel beschäftigt mit dem Thema Innovation im Online-Marketing, haben tolle, spannende Projekte gemacht. Wir haben sehr früh zum Beispiel dann die Chance bekommen, für eine der größten der Fachhochschulen NRWs dann zum Beispiel die Internetseite zu relaunchen. Aber da war klar, da wollen wir mehr. Und dann haben wir uns spezialisiert auf die Rekrutierung. Das war so vor knapp 5 Jahren, weil wir persönlich und ich das auch persönlich für mich eben als spannendes Thema finde, Leute richtig zusammenbringen. Das, was ich eben auch schon zu Beginn zur Vision von mir gesagt habe. Und dann ist es tatsächlich jetzt auch zu der KI, die wir jetzt sehen, gekommen, dass wir so vor 2,5 Jahren den Use Case gesehen haben, welche Möglichkeiten es mit KI in dem Prozess gibt und dass wir dann angefangen haben, das dann dafür dann zu entwickeln. Das ist so die Story, die darüber gekommen ist. Das heißt also, es gab nie einen Prozess von jetzt auf gleich, boah, das ist die Idee, sondern es ist eine Entwicklung und das ganz, ganz nah an unserem Kunden. Also ich habe das eben schon mal erzählt, so knapp 450 Personalleiter, mit denen ich persönlich zu dem Thema gesprochen habe, das ist das ganze Feedback, was da eingeflossen ist. Das heißt also, das ist alles basierend auf dem, was der Markt spiegelt und wo wir eben auch wissen, dass es genau das ist, was die Personalabteilung braucht. Ja.
Ich meine, 7 Jahre ist ja schon eine lange Zeit. Was ist so dein innerer Motor, dass du sagst, wahrscheinlich, also ähnlich, ich kenne es ja auch, wahrscheinlich gibt es so Höhen und Tiefen, so was treibt dich dann so an? Ist es so die Arbeit mit deinem Bruder oder was ist so dein Motor?
Also ich habe natürlich jetzt in den letzten Jahren des Unternehmertums einen Reifeprozess auch einfach für mich in meiner Person durchlaufen. Und muss ich jetzt vorstellen, wie ist das eigentlich damals gestartet? Ich habe dir eben ein sehr bildliches Beispiel gegeben. Ich bin vor 7 Jahren aus der Schule Tag freigekriegt, zum Gewerbeamt gestartet. Was war der Motor, was war der Treiber? Zwei Sachen. Erstens, ey geil, irgendwie was machen, cooles, spannendes, neues Thema. Zweites Thema, ich habe schon immer einen sehr großen Drive dazu gehabt. Ich war schon immer ein riesen Autofan. Für mich war klar, boah, irgendwann will ich auf jeden Fall mal einen Sportwagen aus Zuffenhausen fahren. Und wie kommt man dahin? Natürlich Unternehmertum, ganz, ganz klar. Also war klar, als 18-Jähriger, zack, auf geht's. In dem Prozess hat sich das dann mehr und mehr gefestigt und es hat sich mehr und mehr gewandelt. Vor allen Dingen auch beim Erreichen der ersten Ziele hat sich für mich gezeigt, dass es viel weniger darum geht, das für monetäre Ziele zu machen, sondern vielmehr eben für den größeren Punkt. Und das ist ja das, was ich gesagt habe, Menschen zusammenbringen. Es gab einen sehr tollen Schlüsselmoment. Wir haben einen Kunden, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten, ist auch mit einer meiner besten Freunde inzwischen geworden, mit dem ich da zusammenarbeite. Der hat ein mittelständisches Unternehmen und für dem haben wir dabei geholfen, Montagepartner zu finden. Und von denen hat er ziemlich viele gebraucht. Wir haben so knapp 70 Montagepartner für den jetzt innerhalb der letzten 2 Jahre rekrutiert. Und es gab einen Moment, das war ein Sommerfest, das speziell dafür ausgerichtet war, dass diese Montagepartner nachher dann zusammen mit der Firma die Erfolge der letzten Jahre gefeiert haben. Und wir waren selbst auch mit eingeladen. Und für mich war das ein wahnsinniger Moment zu sehen, dass wir mit unserem kleinen, beschaulichen Team aus Paderborn so viele Menschen und auch so viele Persönlichkeiten zusammengebracht haben, die gemeinsam für 2 Sachen sorgen. Erstens dafür, dass die Montagepartner mega happy sind, weil die ultra geil und weil die einen richtig coolen Auftraggeber gefunden haben. Aber die auch zusammen happy sind, weil die es geschafft haben, Hunderte und Tausende Wohnungen zu modernisieren. Das, was sie nämlich machen, ist machen Bad- und Strangsanierung und damit einen echten Impact tatsächlich geleistet haben. Das ist was, wo ich für mich gemerkt habe, das war ein Schlüsselmoment, wo ich gemerkt habe, boah, krass, die sind jetzt nur zusammengekommen, weil wir uns hingesetzt haben, gemeinsam im Team mit dem Kunden und uns überlegt haben, wie können wir denn diesen Prozess so gestalten, dass wir die zusammenbringen. Und das war was sehr Besonderes. Und inzwischen ist es so, es ist zum einen das Thema, es ist zum anderen das Thema, dass ich sehr gerne auch Menschen dabei helfe, sich zu entwickeln. Das heißt, ich habe einen sehr, sehr starken Fokus darauf, meinen Mitarbeitern und auch unseren Teammitgliedern die Chance zu geben, selbst viel aus sich rauszuholen. Und das ist das, was ich jeden Tag sehe, wie die sich weiterentwickeln und was so die persönliche Entwicklung hinter denen ist, die mich persönlich sehr fasziniert, da den Fortschritt zu sehen, das zu machen und vielleicht auch in der Freizeit dann Zeit zu haben, ein paar coole Themen zu machen und in Zukunft irgendwann vielleicht auch mal etwas mehr live zu haben als nur Work in der Work-Life-Balance. Daran arbeite ich persönlich auch sehr, sehr stark. Ich bin beispielsweise gerade dabei, meinen Flugschein fertigzustellen. Ich habe jetzt nächste Woche meine praktische Prüfung, bin dann damit auch durch. Also das sind so die Themen. Es ist ehrlich gesagt ein Wandel, der stattgefunden hat, aber der tief innere Antrieb, der nachher dahinter ist, ist so die größere Vision und auch das Zusammenbringen von Menschen, was ich wahnsinnig gerne mache, was eigentlich so das Thema ist, was mich begeistert. Ja.
Das ist gerade ganz spannend. Also ich merke gerade, wie dich das richtig berührt. Also wenn du so drüber sprichst. Ist dann doch am Ende so die Emotion, die dahinter steckt. So, wo man denkt, okay, diese Begegnung, das macht was mit uns, ne?
Auf jeden Fall. Also das ist definitiv das Thema, was mich bewegt oder was für mich relevant ist und wo ich mir auch sicher bin, dass es für viele in unserem Team relevant ist und dass es auch ein Thema ist, was für viele von unseren Kunden, für viele Personalabteilungen nachher auch ein Thema ist. Wir arbeiten vielen sehr tollen Kunden zusammen, die tolle, tolle Beispiele haben von selbst ihren eigenen Wachstumsgeschichten. Und das ist auch das, wo ich eben den Unterschied sehe. Ich habe natürlich auch mit Personalleitern gesprochen, die leider ihre Mitarbeiter eher als die Personen sehen, die halt nachher nur die Arbeit abarbeiten. Das, was ich sehe, ist, ich teile eher die Einschätzung von denen, die gemeinsam mit ihrem Team da auch etwas Großes entwickeln wollen. Und das ist was, was für mich persönlich wichtiger ist als viele andere relevante Themen, weil das ist das, was man halt natürlich nachher auch für sich hinterlässt.
Ich meine, jetzt schwimmst du ja natürlich sehr tief in dem Thema Personal grundsätzlich mit. Du kriegst viel mit, wenn du so schaust, was sich so bewegt. Was glaubst du denn persönlich, wo denn so der größte Hebel ist, den man so ansetzen kann?
Was vielen oder fast allen inzwischen klar wird am Markt im Bereich der Rekrutierung ist, dass wir in zwei Bereiche unterteilen müssen. Wir haben natürlich sowohl makroökonomische Faktoren im Bereich der Rekrutierung, die auf diesen Hebel einzahlen, von dem du gerade sprichst, als aber auch mikroökonomische Themen, wenn man es jetzt in der Form, so wie ich es jetzt nennen würde, mikroökonomischen Betrachtung da drauf schaut. Das heißt also für mich als Unternehmen einzeln sehe ich im Wesentlichen als Hebel im Personalthema zwei konkrete Hebel, die existieren. Hebel Nummer eins ist, ich muss natürlich jetzt schon in einem Team unterwegs sein, wo ich ein hohes Alignment habe, wo ich auch eine Richtung und eine Vision vorgebe, um Großes zu erreichen. Wenn man jetzt davon ausgeht, was braucht es, um Großes zu erreichen. Und das Zweite halt nachher natürlich ist auch zu schaffen, dann die passenden Personen zu rekrutieren, die dann dahinter stehen. Den Hebel, den wir bedienen, ist natürlich halt da, die passenden Personen zu finden, die da dahinter stehen. Ich denke, das sind so jetzt erstmal oberflächlich betrachtet so die zwei größeren Hebel, die ich sehe. Makroökonomisch ist es natürlich ein Thema, und da müssen wir uns halt, und das ist natürlich dann mal ein separates Thema, da geht es nicht rein nur darum, in der Lage zu sein, die richtigen Leute zu rekrutieren, sondern da sprechen wir natürlich auch über Standortfragen, die nachher dahinter sind. Wir sehen das bei unserer Kunden, dass gerade die Standortfrage schon gestellt wird, beispielsweise ob man Produktionsstandorte auslagern möchte aus Deutschland heraus oder auch andere Themen machen möchte, wie man vielleicht auch Talente sourcen kann nach Deutschland. Aber das ist halt natürlich ein Thema, da habe ich als Unternehmer oder als Personaler einen Teil Einfluss drauf, indem ich mich frage, wo möchte ich hingehen? Aber das, was eigentlich eine relevante Fragestellung ist, die meiner Meinung nach von der Politik noch nicht ausreichend bedient wird, ist natürlich, wie wir tolle Talente auch mehr nach Deutschland bringen können. Also ich glaube, das ist auch ein gesellschaftlicher Hebel, der nachher da dahinter ist. Aber wenn ich es jetzt mal zurückbeziehe, so was ist der Hebel für mich persönlich? Ich glaube, dass viele Unternehmen sich gerade noch schwer damit tun, viele klassisch mittelständische Unternehmen, wenn ich jetzt da reinschaue, eine Arbeitsumgebung zu schaffen, in der ich wirklich geil performen kann und halt auch wirklich da das dahinter zu sehen. Und wenn ich das dann geil transportiert kriege, dann habe ich einen tollen Hebel im Personal. Das jetzt erstmal so oberflächlich betrachtet.
Was wäre so eine Umgebung, in der man wirklich gut performen kann, so für dich? Was sind so die Punkte?
Ich glaube, das hängt ganz davon ab, was die Zielsetzungen sind und wo es konkret hingeht. Also wenn ich jetzt mal die Betrachtung mache hin zu unseren Kunden, also was bräuchte ich, um gut zu performen? Für mich ist es wichtig bei uns im Unternehmen, dass wir gemeinsam verstehen, als Team zu arbeiten. Für mich wäre es relevant in unserem Unternehmen, dass wir vor allen Dingen Diskussionen offen austragen können. Das ist ein Thema, was ich sehr, sehr stark jetzt gerade noch mal mehr bei uns forciere. Ich habe einen sehr spannenden Vortrag vor kurzem gehört von einem der Geschäftsführer der Synaxon, ehemaliger Geschäftsführer der Synaxon. Synaxon ist ein großer IT-Einkaufsverband mit schon etwas über 1 Milliarde Einkaufsvolumen. Der hat einen sehr spannenden Take in seinem Unternehmen gehabt. Und zwar hat er sich die Frage gestellt, wie schaffe ich es, Beteiligung in meinem Unternehmen zu erhöhen von meinen Mitarbeitern. Waren derzeit so knapp, ich glaube, 150, 200 Mitarbeiter, die er derzeit hatte. Und er hat sich die Frage gestellt, wie schaffe ich das, dass die Ideen der Mitarbeiter mehr mit eingebracht werden. Er hat das tatsächlich gelöst dadurch, dass er ein Unternehmenswiki eingeführt hat. Jetzt sagt man, gut, okay, macht hier jeder. Allerdings mit einer Ausnahme, mit einer Differenzierung. In diesem Unternehmenswiki, das ist die Single Source of Truth, das, was da drin steht, gilt, aber jeder kann es bearbeiten. Das heißt also, das, was da unter anderem auch drin stand, war die Vision, die ihm persönlich sehr wichtig war. Und dann gab es zum Beispiel einen Case, von dem er berichtet hat, so bei der Implementierung, wo dann Mitarbeiter in der Probezeit, so nach knapp 1,5 Monaten, hat er sich die Vision angeguckt. Und dachte er sich so, Mensch, boah, das liest sich irgendwie komisch, und hat dann kurzerhand die Unternehmensvision und die Unternehmensmission einfach umgeschrieben. Und das Gleiche natürlich auch mit vielen Prozessen, die einfach geändert werden konnten von Mitarbeitern. Ich glaube, wenn man so ein Gedankenexperiment durchgeht und sich jetzt mal die Frage stellt, wenn ich das jetzt bei meinem Mitarbeiter machen würde, gibt es viele Unternehmer, die sagen würden, boah, auf keinen Fall. Auf keinen Fall lasse ich jeden bei mir da dran, das zu machen. Aber was es gezeigt hat, ist, es hat tatsächlich nachhaltig richtig gut funktioniert. Die Entwicklung der Synaxon ist brutal. Er hat davon berichtet auch, welche Effekte das langfristig hatte. Also das ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Und das sind Themen, wo ich mich gerade persönlich auch für unser eher kleines Team trotzdem jetzt schon damit beschäftige, wie wir das schaffen, auch so etwas bei uns beizubehalten oder sowas einzuführen, dass das auch im weiteren Unternehmenswachstum, der dann hoffentlich auch weiter so kommen wird, wie wir uns das vorstellen, dass das ein Thema ist. Weil ich denke, dass das mit einer der Gamechanger ist und auch ein Hebel sein kann. Ja.
Spannend. Das heißt, du spielst mit den Gedanken, hast es aber noch nicht ausprobiert?
Implementiert sind die ersten Sachen. Was machen wir? Wir sind jetzt gerade dabei, genau diese Dokumente wie in dem Wiki mit einzuführen, genau mit der Hierarchiestruktur, dass es jeder ändern kann. Ich glaube, fürs wirkliche Einführen braucht es bei uns viel auch das Mitnehmen der Mitarbeiter in dem Kontext, aber dann wird das auch schnell sein. Ich meine, wir sind ein kleines Team von jetzt gerade mal 13 Leuten, die jetzt nachher bei uns sind. Also es ist ja wirklich überschaubar, das nachher zu implementieren, das einzuführen. Ich glaube, das Spannende ist eher, wie schaffen wir es im weiteren Unternehmenswachstum, wenn da mal 20, 30, 40, 50 Leute da sitzen, das auch beizubehalten. Ich glaube, das wäre die größere Challenge in dem Kontext. Ja.
Wie sich dann auch so eine Vision und so eine Mission verändern kann dann über die Jahre. Ja? Braucht es dazu sehr viel Mut? Oder sagst du, okay, nee, das müsste eigentlich ein normaler Prozess sein in jedem Unternehmen?
Ich glaube, es braucht dafür wahnsinnig viel Mut, ja. Also den Schritt zu gehen und das zu machen, weil wann braucht es Mut? Es braucht Mut, wenn ich Angst vor bestimmten Konsequenzen oder vor bestimmten Outcomes habe. Jetzt habe ich natürlich zwei Möglichkeiten, wie ich da dran gehen kann. Ich glaube, dass viele Unternehmer Angst davor hätten, alle Mitarbeiter zu beteiligen in allen Entscheidungsfindungen. Angst davor, entweder falsche Entscheidungen zu treffen, vielleicht Entscheidungen zu treffen, die sie persönlich nicht treffen würden. Oder aber natürlich vielleicht auch Angst davor haben, dass man gar keine Entscheidung mehr trifft, weil halt alle nachher nur noch will diskutieren und keiner dann mehr sagt, jetzt machen wir das so. Jetzt habe ich natürlich zwei Möglichkeiten, wie ich damit umgehen kann. Unter der Prämisse, dass diese Angst da ist, bräuchte ich Mut, es zu implementieren. Ja. Oder ich versuche halt natürlich daran zu arbeiten, eher darauf zu schauen und zu sehen, was die Mitarbeiter vielleicht jetzt schon gut machen. Beides Möglichkeiten. Ich glaube allerdings, am schnellsten geht es, wenn man einfach Mut hat und es versucht. Ja.
Ich denke gerade drüber nach. Ich glaube, es gibt noch eine dritte Perspektive an der Stelle. Und zwar, wenn du wirklich Vertrauen zu denen hast, mit denen du da diesen Weg gehst gerade, ja, sollte das Vertrauen so weit gehen, dass du auch sagst, okay, die werden dir schon das Richtige spiegeln und die werden auch vertrauensvoll mit dir umgehen. Die werden dich nicht über den Haufen fahren, weil am Ende haben die ein Stück Teil ihres Lebensweges auch in deine Hände gelegt und wenn du ihnen das Vertrauen zurückgibst, dann werden sie damit halt auch vertrauensvoll umgehen ein Stück weit, ja, auch wenn es vielleicht manchmal wehtut, den Spiegel vorgehalten zu kriegen, aber am Ende gehst du den Weg ja auch zusammen irgendwie und ich glaube, da steht halt sehr viel Potenzial drin, ja, weil viele doch am Rand Dinge sehen, die wir selber als Leader, als Führer, als Gründer nicht sehen. Das ist so unsere Blindzeit, die wir halt immer haben und wenn man sich traut, die decken zu lassen durch die eigenen Leute, ja, das ist mutig, aber es ist auch ganz groß. Das ist wirklich groß, wenn man sich das traut.
Wie sieht das? Du hast ja jetzt selbst die Erfahrung gemacht, ja, in dem Familienunternehmen, wo du ja vorher auch mit dabei warst, auch in der ähnlichen Größenordnung, waren ja auch mehrere hundert Mitarbeiter, die da mit dabei waren. Hättest du dir vorstellen können, das da zu implementieren oder da gemeinsam im Führungsteam die Entscheidung dazu zu treffen, sowas zu machen? Also eine absolute Demokratisierung der Entscheidung?
Wir haben das tatsächlich gemacht. Wir haben ab einem gewissen Punkt, wo wir halt in so einen Transformationsprozess eingestiegen sind, das hat auch wehgetan. Wir haben uns da halt auch durch externe Leute ein bisschen durchcoachen lassen, haben die Art der Kommunikation verändert und haben halt so ein, natürlich nicht mit jedem Einzelnen, aber wir haben so eine Art Transformationsteam, random aus verschiedenen Abteilungen etc. Natürlich auch Menschen, die nach vorne gehen wollten, die auch mutig genug waren, das halt auszusprechen, ja, weil es was unbequem ist. Haben wir tatsächlich eine Mission und eine Vision neu aufgesetzt, komplett. Und nicht von unten. Und wohl wissend, dass diese Transformation kein Projekt ist, sondern ein Prozess, der sich immer weiter und weiter und weiter entwickelt und du natürlich ein Stück weit auch nicht weißt, wohin das Boot dann navigiert, ne? Aber nur so kannst du, glaube ich, wachsen am Ende des Tages.
Ja. Wie war das Ergebnis? Was war der Outcome?
Na, wir haben es ja geschafft, aus 2 Silos ein Silo zu machen. Natürlich hast du dann Streuverluste rechts und links und du hast nicht jeden, der dann den Weg weiter mit dir geht und du hast Konflikte und du fängst an, Mediationsgespräche zu holen und du hast dann irgendwann auch einen Betriebsrat, der sich bildet von denjenigen, die halt nicht mitgehen wollen und dann doch auch nicht gehen wollen. Also das ist halt alles so, alles für und wieder und es ist anstrengend. Es ist verdammt anstrengend, aber am Ende des Tages ist es gut, weil man lernt so viel über sich selbst und andere und das Miteinander. Das ist wirklich krass, ja. Aber ich bin bei dir, es erfordert sehr viel Mut.
Ja, ja.
Sehr viel Mut. Das ist wie Psychotherapie manchmal.
Ja, je größer, je mehr Leute es werden, desto mehr potenzielles Chaos kann man sich halt ausmalen. Ne? Ich meine, es gibt schon viele Wege, wie man sich das vorstellen kann, wie das halt nicht gut geht. Ne?
Ich glaube, weswegen wir uns das auch getraut haben, ist, wir haben halt viele Mitarbeiter und Kolleginnen gehabt, die sehr, sehr lange dabei waren. Also die sehr loyal waren, sehr tief quasi mit dem Menschen verwachsen waren. Also das, ich will nicht sagen, dass es familiäre Strukturen sind. Ich glaube, das geht zu weit. Also man kann das auch nicht erwarten, dass sich Menschen lebenslang über einen Job an einen binden. Aber wir sind durch ein paar Krisen vorher schon gemeinsam gut durchgeschifft, indem wir immer transparent waren und immer versucht haben, alle mitzuholen und wussten, da ist halt so ein Grundvertrauen und Bereitschaft von dem Wesentlichen und Großteil der Belegschaft da, dass sie sagen, sie gehen halt so Themen mit. Und dann haben wir uns gesagt, wenn die bereit sind, quasi in wirklichen Tiefs, wo es sagt, okay, wir müssen jetzt alle mal, gibt die Möglichkeit, jetzt in Zeitarbeit zu rutschen, Corona so ein Thema, in Zeitarbeit zu rutschen, oder jeder geht ein Stück zurück und da müssen wir niemanden entlassen, zum Beispiel, ja, und alle mehr oder weniger schultergeschlossen sagen, nee, wir gehen alle ein bisschen zurück, damit alle bleiben können, ja, und einfach die Entscheidung gar nicht getroffen werden muss, dass irgendjemand gehen muss, zeigt ja schon, wie groß das Vertrauen grundsätzlich in diesen Zusammenhalt da ist. Und wenn man sich dann nicht traut, auch so ein Thema Mission und Vision einzugehen, dann weiß ich auch nicht mehr. Also das heißt, da gab es schon so ein paar Punkte vorher, wo wir gesagt haben, okay, wir können uns das auch trauen, ja. Auch wenn wir nicht wissen, wo es hinläuft. In deinem Fall ist es sehr, ja, mutig, aber auch sehr smart zu sagen, man macht es von Anfang an.
Für meinen Bruder und mich war das tatsächlich ein relevantes Thema. Das Erarbeiten der Mission und Vision ist tatsächlich zwischen uns beiden stattgefunden, weil es für mich persönlich ein Thema ist. Also ich widerspreche dem Punkt. Ich glaube nicht, dass das Ausarbeiten im Team nachher das sein muss, was nachher da sein muss, weil es meiner Meinung nach die Aufgabe des Gründers, eine Richtung vorzugeben, in die das Unternehmen geht. Was ich als Aufgabe des Teams sehe, ist gemeinsam daran zu arbeiten, also sich die Frage zu stellen, okay, ist das halt eine Richtung, die ich mitgehen möchte? Aber dann halt vor allen Dingen die Frage sich zu stellen, wie man das erarbeiten möchte. Nachdem mein erstes Alignment da ist, und das ist jetzt ja der Unterschied, wenn ich jetzt schon ein Unternehmen habe mit mehreren hundert Mitarbeitern, habe ich ja eigentlich eine implizite Vision und Mission. Ich glaube, wenn ich das sehr früh mache, ist die implizite Aussage oder das Alignment etwas geringer, einfach weil es noch nicht so viel Unternehmenshistorie gibt und. Deswegen war es uns wichtig, das vorzugeben. Aber alle Änderungen ab jetzt, ich glaube, da hätte ich keinen Stress damit, das demokratisiert zu machen oder da auch offen darüber zu sprechen. Das ist das Thema. Aber wenigstens einmal so diesen Pfeiler zu legen, okay, was ist denn eigentlich die grobe Richtung? Das wäre etwas, was mir persönlich weiterhin auch wichtig wäre, das auch noch so zu machen, den Prozess auch so zu durchlaufen. Ja. Aber ich denke auch, dass es der richtige Weg ist. Wir lernen halt in den Punkten viel. Mein Bruder hat parallel noch ein zweites Startup gegründet, CargoBoard, das ist ein Logistik-Startup. Sind innerhalb der letzten Jahre sehr, sehr stark gewachsen. Ich verfolge es jetzt nur noch zum Teil, weil mein Bruder nämlich seine Anteile vor knapp anderthalb Jahren verkauft hat, aber es müssten jetzt so knapp 70 Mitarbeiter sein, die da jetzt inzwischen arbeiten und auch sehr, sehr hohe achtstellige Umsätze im Jahr, die das Unternehmen realisiert mit einem profitablen Wachstum, was dahinter steckt. Also wirklich echt spannende, krasses Unternehmen, wie es auch gewachsen ist. Also hier aus Paderborn definitiv eines der Vorzeigestartups. Und das sind natürlich viele Sachen, da kann man natürlich geil von den Learnings da was mitnehmen. Ne? Also geil die Punkte mitnehmen und schon ein bisschen antizipieren, okay, was wird denn irgendwann auch nochmal bei uns kommen, was werden die relevanten Fragestellungen bei uns sein, und das ist natürlich ein wahnsinniger Zeitersparniseffekt, den wir dadurch generieren können, weil wir natürlich viel besser antizipieren können, was für uns relevant sein wird in weiteren Wachstumsschritten. Ja.
Spannend. Wenn du so zurückschaust, gibt es irgendwas, was du anders machen würdest, wenn du jetzt nochmal gründen würdest?
Ich habe mich eine Frage gestellt, Wir haben sehr viele, sehr spannende Teammitglieder bei uns, die selbst mit dem Gedanken spielen, in die Gründung zu gehen. Und ich habe mich mit denen über viele Sachen auch unterhalten, wie es smart sein kann, in die Gründung zu kommen. Ich glaube, ich wäre persönlich schneller gewesen, wenn ich zunächst erst noch so für, ich sage jetzt mal, 1 oder 2 Jahre in irgendeinem Bereich nochmal spezielle Berufserfahrung gesammelt hätte. In der Form zum Beispiel, weiß ich nicht, als Founders Associate in einem Startup zu arbeiten zum Beispiel oder vielleicht auch im Vertrieb zu arbeiten in einem Startup, mit Sicherheit auch das, um da einfach mehr Erfahrung schneller mitnehmen zu können und dann zu gründen. Aber ansonsten denke ich, dass wir da auch bei vielen Fehltritten, die natürlich mit dabei waren, trotzdem da schon einen guten Weg da gegangen sind, wo ich auch happy mit bin, auf jeden Fall.
Hast du selber einen Founders Associate?
Wir sind tatsächlich jetzt gerade dabei, der fängt jetzt in 10 Tagen an, 11 Tagen an bei uns mitzuarbeiten, der uns damit unterstützen wird. Der hat bei uns ein kurzes Praktikum gemacht und dann war klar, okay, das werden wir nochmal ausbauen. Der ist jetzt parallel selbst noch in seinem Studium, wird in der Rolle da auch mitarbeiten. Das ist zum Beispiel halt so ein Thema, wo ich merke, okay, ja, da macht das auf jeden Fall Sinn. Ja.
Kann ja sagen, also ich habe selber auch bei mir jemanden im Team, die ist Founders Associate, ist eine Frau. Studiert auch. Ich hätte nicht erwartet, dass das so befruchtend ist in beide Richtungen. Ich erzählte lang immer gegen das Thema Assistenten grundsätzlich gewehrt, weil ich gesagt habe, nee, ich möchte eigentlich nicht irgendjemanden da wie nur Entourage hinter mir her haben. So, ich kann nur selber meine Termine organisieren und alles. Und das macht sie auch nicht, tatsächlich nicht. Also sie ist im Prinzip, übernimmt Projekte von mir und macht die auch eigenverantwortlich, so in dem Bereich, was sie ja kann. Inzwischen managt sie bei uns den gesamten Eventbereich, muss man auch sagen, ja. Und ich finde das echt spannend, wie so ein, also sie könnte meine Tochter sein und was für ein Drive die entwickelt und wie ich dadurch auch nochmal was lerne von ihr. Also es geht so in beide Richtungen und das finde ich total spannend, einfach zu sehen. Ja.
Also grundsätzlich wichtig da nochmal als Thema, also tatsächlich Assistenz besteht bei uns oder beziehungsweise so der Background, dass für mich klar ist, dass wir eine Position der Assistenz der Geschäftsführung brauchen, war für mich sehr früh klar. Wir haben vor 4 Jahren, müsste es ungefähr gewesen sein, vor 3 Jahren oder vor 4 Jahren, habe ich zusammen mit meinem Bruder unsere jetzige Assistenz eingestellt, nicht Founders Associate, sondern Assistenz. Das heißt also, das ist eine sehr relevante Person, in vielen anderen, auch bei uns im Unternehmen, die Lilly, die für meinen Bruder und mich einen wahnsinnig starken Job macht, weil sie uns den Rücken frei hält, das nicht mit strategischen Themen, sondern mit vielen, vielen, vielen anderen Themen, die wichtig sind, die super relevant sind. Das heißt, da die Unterstützung, die haben wir jetzt schon länger und auch durch andere Personen, die das vorher schon gemacht haben. Im Bereich des Founders Associate ist es jetzt das erste Mal für mich, dass wir in so einem strategischen Bereich noch zusätzlich mit unterwegs sind, die Themen mitzutragen. Aber ich glaube auch, das wird uns insgesamt im Speed nachher helfen. Es ist zum einen gegenseitiges Befruchten, zum anderen ist es für mich aber vor allen Dingen ein Vehikel, um einfach deutlich schneller zu sein, weil ich eine Idee einfach ich sage jetzt mal realistisch 60 bis 70 oder 80 Stunden Workload von mir nachher verteilen kann, sondern nachher effektiv auch nochmal die Workload, die zusätzlich von dem Founders Associate in der Woche nachher dazukommt, wodurch auf jeden Fall von meiner To-Do-Liste mehr Sachen schnell abgearbeitet werden und da mehr Sachen sind. Das ist natürlich schon, glaube ich, ein sehr, sehr großer Speed-Vorteil, den wir einfach nachher haben werden.
Jetzt eine neugierige Frage, arbeitest du schon mit eigenen AI-Assistenten für dich selber?
Ja, also in unterschiedlichen Punkten. Ich habe jetzt keine speziell für mich konfigurierten AI-Assistenten, dass ich jetzt sage, ich habe irgendwie, weiß ich nicht, so Terminplanungsassistenten oder andere Themen, auch tiefergreifende Assistenten. Das nicht. Was ich allerdings persönlich sehr viel benutze, ist, also ich bin ein ChatGPT-Heavy-User für alle verschiedenen Themen. Das heißt also, ich für alle möglichen Themen, einfach mit dem Ziel, um Sachen zu beschleunigen. Das mache ich sehr viel in allen Themen, mich in Sachen reinzudenken, Informationen zu bekommen. Dafür benutze ich es, KI-Assistenten an sich. Klar, wir benutzen unseren eigenen im Bereich der Rekrutierung, dass ich sofort sehe, welcher Bewerber nachher passt oder nicht. Das Tool benutzen wir selbst. Das ist für mich eine wahnsinnige Zeitersparnis. Andere darüber hinaus bis jetzt weniger.
Hast du einen persönlichen Work-Hack, den du mit uns teilen möchtest? Also irgendwas, was deinen persönlichen Arbeitsalltag massiv nach vorne gebracht hat, egal was?
Ich reflektiere meine Arbeit sehr wenig danach, dass ich vergleiche, wie ich arbeite im Vergleich zu anderen. wenig darauf sehen. Ich selbst muss tatsächlich sagen, dass die Effizienz und die Produktivitätssteigerung in Form von Workhacks gerade eher das Thema ist, mit dem ich mich selbst beschäftige, also wo ich selbst eher, wo du vielleicht gleich mal einen geilen Workhack raushauen kannst, aber ich glaube, dass ich da schon ganz gut aufgestellt bin. Von wem ich viel kopiert habe in dem Bereich, ist von Alex Hormozi. Ich weiß nicht, ob du den selbst auch kennst, hat er selbst auch einen Podcast, beziehungsweise auch mehrere spannende Content-Formate. Von dem habe ich viel im Bereich der Arbeitsphilosophie übernommen, wo man jetzt sagen könnte, Workhacks, sei es jetzt zum Beispiel das Thema, wirklich sich nur auf eine Sache zu fokussieren, die man parallel macht, und dann auch wirklich mal bereit zu sein, andere Sachen im Unternehmen brennen zu lassen, also wirklich super harter Fokus auf Engpässe. Aber ich glaube, das sind so generelle Themen. Also da erzähle ich jetzt, glaube ich, nichts Neues. Ja, aber das sind so Themen, die ich da mitgenommen habe, die da mit dabei waren. Ja. Aber sonst spezifisch gerade nichts mehr.
Also ich habe tatsächlich so drei Sachen für mich gerade im letzten Jahr extrem rausgearbeitet, wo ich am Anfang gedacht habe, ja, okay, das ist ja ganz normal. Aber wenn man es wirklich mal fokussiert angeht, das ist wirklich enorm. Das eine, ich habe nochmal tiefer reingeschaut in meine Meetings. Also tatsächlich, welche Meetings ich mache, in welcher Verfassung und in welchem Fokus und wie klar ich dann da war, etc. Und das hat dazu geführt, dass ich tatsächlich pro Woche nur noch 3 externe Meetings mache. Aber die sind krass effizient, muss man dazu sagen. Das heißt, ich priorisiere halt noch härter, und diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich eh so einen High-Probability-Seller-Ansatz fahre, aber ich mache tatsächlich nur 3 externe Meetings, um einfach wesentlich klarer und besser im Fokus zu sein und sage, mehr gibt's nicht. Also muss ich mit denen arbeiten, wo ich denke, dass es halt am besten und schnellsten jetzt zu diesem Zeitpunkt halt vorwärts geht. Ich mache wesentlich mehr und bewusster Pausen. Also am Tag auch zwischendrin. Das hat natürlich mit dem Gesamtkonstrukt zu tun, in dem ich bin, halt mit unter dem Dampf, in dem man grundsätzlich steht und eigenem Umsatz, alles, was da dazugehört. Das macht einem so ein bisschen so einen Dauerstress im Kopf irgendwie, um halt den halt, also mich selber in eine gute Balance zu bringen, damit ich guter Ansprech- und Sparringpartner für meine Mitarbeiterinnen bin. Und habe mir angefangen, tatsächlich Wecker zu stellen, um halt einen Walk, um einen Block zu machen, habe mir bewusst angefangen, das habe ich früher nie gemacht, einfach so mal Auszeittermine, also sei es mich auf meine Shakti-Matte legen oder Sporteinheit oder, das also an Zeiten zu legen, das, was ich früher, also als ich noch im Konzern war oder auch mit 20 hätte ich das nie gemacht, ja. So, also ich bin jetzt nicht so ein Five-in-the-Morning-Club-Typ, aber ich versuche, wenn das Wetter das zulässt, einfach morgens einfach dann Sport zu machen, obwohl ich kleine Kinder und Familie habe, und ich muss es dann natürlich extrem weit vorne machen, damit der Rest dann funktioniert. Oder ich mache es dann manchmal tatsächlich erst nach 9, wenn ich die Kinder in Kita und Schule gebracht habe und nehme mir diese Stunde, dann bin ich halt erst um 11 da, dann ist das so. Aber dann bin ich trotzdem besser und produktiver den restlichen Tag. Ich habe bestimmte Tage in der Woche, wo ich weiß, da habe ich dann so einen Fokuszeitenabfall. Ich weiß nicht, also ich habe schon etliche Sachen ausprobiert, die so halb gut für mich funktioniert haben. Also manche machen ja immer von 8 bis 12 Fokus-Time. So, wenn ich das so 4 Tage hintereinander durchziehe, kann ich am 5. Tag sagen, okay, das geht jetzt gar nicht mehr. So, weil das halt dann zu viel gleiches Ding ist. Also ich brauche schon immer so Abwechslung und muss da so in meinen eigenen Flow reingehen. Ja, und habe aber dann trotzdem an jedem Tag so Fokuszeiten, die sich dann halt so projektbasiert anschieben, und arbeite dann eher im Prinzip mit einem Terminkalender-Kanban-System, wenn du so willst, dass ich halt gucke, dass ich nicht zu viel Tasks am Anfang der Woche reingebe, löse ein Problem die Woche, mache die Pausen und versuche das dann so durchzuschieben, und das funktioniert ganz gut für mich. Das ist tatsächlich ein richtiger Workhack, und am Ende der Woche bin ich halt zufriedener. Und dass ich freitags so die Themen mache wie das hier, das macht mir Spaß. Also macht mir richtig Spaß. Das ist dann so der Einschub ins Wochenende, das ist so echt, ist einfach cool, das mag ich einfach. Also dieses Meeting-Thema, dann das Thema Pausen, und das dritte ist tatsächlich Ernährung. Ich habe massiv im letzten Jahr an meiner Ernährung geschraubt. Inspiriert durch Dominik von Pröck, der hat gesagt, das ist sein Workhack Nummer 1, Ernährung. Und ich bin tatsächlich, ich habe nochmal komplett also ich bin so ein bisschen Sportnerd, ja, aber Ernährung war eigentlich immer, ja, okay, weiß man 80% Hebel, ja, aber man hat dann trotzdem mit Familie, Kinder, Job dann irgendwie gegessen. Also da habe ich massiv nochmal reingeguckt mit Supplements und mit Dings und das ist massiv tatsächlich, was das verändert hat. Ich bin einfach leistungsfähiger geworden, obwohl ich älter geworden bin. Und das ist schon krass. Also ich kann das jetzt nicht bemessen in Prozent oder so, aber so die drei Sachen in der Kombination. Und ich kriege das auch nicht jeden Tag super hin. Ja. Also das hat mich wirklich nach vorne gebracht.
Also ich hab da einen eher pragmatischeren Ansatz dazu. Also bei mir sind es im Wesentlichen zwei Themen. Thema Nummer eins ist, ich habe früher mich immer gefragt, mein Vater ist ein super strukturierter Mensch gewesen in seinem Arbeitsalltag. Inzwischen ist er jetzt sehr strukturierter Pensionär. Und damals in seinem Arbeitsalltag war der zur gleichen Zeit aufgestanden, zur gleichen Zeit bei der Arbeit, zur gleichen Zeit von der Arbeit weg, war in einer Führungsposition im öffentlichen Dienst. Und war super, 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 super strukturiert. Also wirklich bis ins letzte Detail. Und da dachte ich mir immer so, boah, nee, das könnte ich überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich bin da der Freiheitsmensch. Je mehr ich jetzt tatsächlich ankomme, desto mehr merke ich, dass ich genauso werde, dass ich genauso so ein 110% alles muss gleich sein Typ bin. Also es ist schon so, gleiche Uhrzeit aufstehen, gleiche Uhrzeit die ersten Meetings, gleiche Uhrzeit eigentlich immer, wo ich abends aus dem Büro rausgehe, gleiche Uhrzeit, wo ich dann im Fitnessstudio meistens immer aufschlage. Am Wochenende fast einen auch vorstrukturierten Plan, was ich dann freizeittechnisch vielleicht nochmal irgendwie zwischendurch auch nochmal einschiebe. Also das ist Thema Nummer eins. Thema Nummer zwei ist, und auch da, ne, Thema Alex Hormozi, der hat einen sehr geilen Take dazu, was er sagt zur Produktivität. Es gibt ja jetzt viele Produktivitätshacks, wo man jetzt sagt, okay, das ist jetzt das Ding, oder um jetzt der erfolgreiche Milliardär zu werden, musst du mindestens eine halbe Stunde pro Tag meditieren. Hat er einen sehr charmanten Input dazu. Sein Take ist immer, man kann auch Milliardär werden, ohne sein Bett morgens zu machen. Das ist ja immer so der Take, der dahinter ist. Und das ist das, was ich ähnlich sehe. Ich glaube, es kommt nachher einfach darauf an, einfach viel produktiv und schnell zu arbeiten und das einfach zu aber, und das ist halt auch der Take, das sage ich jetzt, mit dem Punkt, wo ich jetzt bin, wer weiß, vielleicht sage ich ja in 30 oder 40 Jahren, wenn ich dann hoffentlich all meine Ziele erreicht habe, wo es auch zahlentechnisch hingehen soll, dass ich dann sage, okay, es war doch das Meditieren, was mich dahin gebracht hat.
Es war doch das. Sehr schön. Max, ich danke dir dafür, dass wir uns die Zeit genommen haben. Ich finde, das ist ein schöner Abschluss. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg bei dem, was du machst. Ich finde, du bist sehr sympathisch, sehr authentisch und mutig bei dem, was du tust. Und ja, wir werden dich verfolgen und vielleicht nehmen wir in 2 Jahren nochmal eine Folge auf und schauen mal, wo du dann stehst und ob du vielleicht dann angefangen hast zu meditieren.
Das machen wir sehr gerne. Ich habe übrigens, das muss ich einschieben, ich habe ein halbes Jahr lang mal meditiert und das täglich durchgeführt. Es hat tatsächlich einen gut positiven Effekt gebracht. Ich merke aber jetzt auch keinen negativen Effekt, nachdem ich das nicht mehr mache. Aber ja, eine Sache lässt mich nur zurückgeben. Sehr, sehr spannendes Austauschformat. Ich bin mir sicher, dass gerade auch bei dem Podcast hier noch viele, viele, viele spannende Gäste mit dazukommen werden. Für mich ist klar, das auch nochmal als Hinweis an dich, der jetzt gerade zuhört. Meine Geschichte ist vielleicht in 1, 2 Geschichten oder Punkten etwas spannend, aber ich glaube, dass es auch noch viele, viele weitere sehr, sehr, sehr spannende Geschichten gibt, die schon in diesem Podcast hier mit dabei waren. Ich persönlich werde auf jeden Fall auch nach den ersten Folgen, die ich gehört habe, deinen Podcast mit auf die Watchlist ganz nach oben setzen. Persönlich viel fleißig mithören und ich glaube, das ist ein Thema, das können sich viele mitnehmen. Austausch mit anderen Unternehmern und Inspirationen sind wichtig und das eben nicht nur von den Leuten, die auf den großen Bühnen sind, sondern auch von vielen anderen Geschichten, wie beispielsweise kleinen, beschaulichen Startups aus dem kleinen, beschaulichen Ostwestfalen. Von daher, da gibt es vieles Spannendes noch zu entdecken und ich werde auf jeden Fall fleißig weiter mithören und kann das auch nur jedem mitgeben, das auch genauso zu tun. Von daher vielen Dank für die Einladung. Ich würde sagen, was ein geiler Start ins Wochenende. Für mich geht es jetzt fliegen, also von daher, besser kann es nicht sein.
Sehr schön. Vielen lieben Dank, Max, für die Blumen. Und ja, wir verlinken euch das Ganze auch nochmal in den Shownotes. Falls ihr ein Thema mit Recruiting habt, kommt gerne auf Max direkt zu. Ihr findet ihn mit Sicherheit auch auf anderen Plattformen neben dem Podcast hier, so auf LinkedIn und Co. Und er ist mit Sicherheit auch auf der einen oder anderen Konferenz unterwegs. Die Transform war letztens, ich weiß nicht, wie es ausschaut, mit der Hinterland of Things. Die ist ja bei euch um die Ecke, wahrscheinlich ein Heimspiel. Und ja, safe. Da safe. Werdet ihr mich übrigens auch antreffen. Ich werde ein bisschen podcasten und ja, ich freue mich auf ein Wiedersehen. Bis dann. Ciao. Das war wieder eine Folge von Leaders and Missions. Ich freue mich wirklich sehr, dass du eingeschaltet hast und hoffe, es hat dir gefallen. Lass uns gerne eine Bewertung da und teile diese Folge auf Social Media oder in deinem Netzwerk. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Leaders and Missions.